Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und darf heute mal wieder mit der wunderbaren Dr. Nicola Klühn quatschen. Sie ist Kindermedizinerin und Mutter und teilt ihre Tipps auch auf ihrem Instagram-Kanal Kinder, Leib und Seele sowie im gleichnamigen Podcast. Heute sprechen wir über eine der wohl größten Herausforderungen in der Elternschaft. Wie ernähre ich mein Kind ausgewogen? Was man überhaupt unter ausgewogener Ernährung versteht, wann man als Eltern überhaupt einen Grund zur Sorge hat und wie sie ihren eigenen Kindern ausreichend Vitamine unterjubelt, verrät uns Nicola in dieser Episode. Und sage einen wunderschönen guten Morgen, liebe Nicola. Ich freue mich total, dass du wieder bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Du warst ja schon mal für eine Folge als Expertin bei mir. Und für den Fall, dass das jemand noch nicht gehört hat, wovon ich natürlich nicht ausgehe, aber wenn man dich noch nicht kennt, wer bist du denn und was machst du?
Ja, liebe Christina, ich freue mich total, dass ihr mich nochmal eingeladen habt. Genau, mein Name ist Nicola Klühn. Ich bin Ärztin in der Kindermedizin und bin Mama von 2 Kindern und mache quasi nebenberuflich Aufklärung über Kindergesundheit über Social Media und über einen Podcast und über Bücher, die ich zu dem Thema schreibe. Genau, und deswegen dreht sich mein ganzes Leben um Kinder.
Kinder und deren Gesundheit, das ist doch schön. Du hast ja auch, oder bist ja auch in Ernährungsmedizin tatsächlich ausgebildet. Wolltest du das schon immer machen oder hat sich das erst so entwickelt?
Ich habe nicht seit jeher, ich glaube aber wie, also tatsächlich gar nicht so wenige Frauen in meinem Freundeskreis, für das Thema Ernährung total interessiert. Also ich fand das immer spannend. Und ich bin auch schon seit, quasi bevor ich da erst eine Ausbildung dazu erfahren habe, immer schon der Überzeugung gewesen, dass die Ernährung unsere Gesundheit maßgeblich beeinflusst und dass Ernährung und Gesundheit sozusagen Hand in Hand gehen. Also dass das ganz eng zusammenhängt und ich habe erst mich so privat immer viel dafür interessiert und belesen und dann war es eben auch so, dass in der Praxis mehr und mehr Fragen kamen zu Ernährung, also jeder, der Eltern ist, den konfrontiert einfach das Thema Ernährung bei Kindern unwiderruflich. Man kann das gar nicht ändern. Man wird einfach mit ganz, ganz vielen Fragen zu diesem Thema konfrontiert. Und da kamen dann viele Fragen. Und ich muss auch sagen, ich fand, dass bei meinen eigenen Kindern habe ich mich trotz meines angelesenen Wissens bei manchen Fragen so ein bisschen unzulänglich gefühlt und habe mir immer gedacht, ja, theoretisch weiß ich schon, wie eine gesunde Ernährung aussieht, aber wie setze ich das denn so in die Praxis um? Ja, und dann habe ich, wie ich das immer gerne mache, wenn sowas kommt in meinem Leben, dann habe ich mich reingesteigert und habe 100.000 Sachen gelesen und mich weitergebildet und dann habe ich eben auch die Ernährungsmedizinerin gemacht, also das ist eine Zusatzbezeichnung, die man als Ärztin machen kann und die habe ich quasi dann mit viel Freude gemacht, um quasi dieses theoretische Wissen auch wirklich mit der Wissenschaft nochmal so zu unterfüttern.
Ja, da bist du aber wirklich auch eine Vorreiterin, was das angeht, also mit diesem holistischen Ansatz, weil man erlebt es ja tatsächlich schon und das kannst du vielleicht auch bestätigen, dass in dem Grundstudium der Medizin findet ja Ernährung und Prävention gar keinen so großen Platz. Woran liegt es denn, wenn man doch eigentlich weiß, dass Gesundheit und Ernährung so fest verbandelt sind?
Ja, das liegt an unserem deutschen Medizinsystem. Also wir sind in Deutschland total super darin, auch im internationalen Vergleich, Krankheiten zu behandeln, wenn sie aufgetreten sind. Wenn schon was da ist quasi, dann sind wir sehr gut bei den ganzen großen Themen, unsere Patienten gut zu behandeln. Und wir setzen absurderweise super wenig Fokus auf die Prävention, also diese Krankheiten zu vermindern oder zu schauen, dass sie gar nicht erst auftreten. Und Prävention, einfach gesunder Lifestyle, da ist Ernährung maßgeblichst. Also Ernährung spielt eine wahnsinnige Rolle in unserer Gesundheit und auch darin, wie wir alt werden, wie wir lang leben. Und leider ist das im deutschen Medizinsystem wenig abgespiegelt. Das heißt, auch wenn ich jetzt Eltern zu dem Thema berate, dann wird das obwohl das so wichtig ist, auch für die Gesundheit der Kinder, aber es wird leider kaum vergütet. Ne? Also es ist irgendwie leider total stiefmütterlich behandelt und das zieht sich im ganzen Gesundheitssystem in Deutschland durch. Also es wäre doch total schlau, dass auch wir Erwachsene alle regelmäßig zum Arzt gehen und uns einfach individuell mit unseren einzelnen Risikofaktoren beraten lassen, wie können wir dafür sorgen, dass bestimmte Krankheiten gar nicht entstehen. Das macht kein Mensch und die Menschen erkennen aber, dass das total die Zukunft hat und deswegen gibt es jetzt auch so Bestseller wie, keine Ahnung, Outlive oder so, wo es viel darum geht, wie werden wir gesund alt und in unserem Medizinsystem ist dafür wenig Raum. Also ich weiß nicht, ob es bei deinem Hausarzt schon viel Thema war, bei meinem nicht.
Bedauerlicherweise nicht so sehr, aber ich finde es halt krass, weil ich mich auch gern auch privat mit dem Thema auseinandersetze und wenn man dann halt einfach auch so Studien liest, dass glaube ich 70% aller Krankheiten irgendwie ernährungsbedingt sind und man sich dann schon die Frage stellt, okay, wenn es ja eigentlich so vermeidbar wäre, warum dann eben nicht so viel Fokus darauf gelegt wird. Aber du hast es dir ja jetzt zur Mission gemacht, da einen guten Grundstein auch dafür zu legen, weil ich habe ja in dein neues Buch schon reinspitzeln dürfen. Du schreibst ja auch, die Entscheidungen, die wir bereits in der Schwangerschaft ernährungstechnisch treffen und natürlich dann später in der Ernährung unserer Kinder, die haben große Auswirkungen auf die Zukunft. Kannst du da mal noch ein bisschen genauer was dazu sagen?
Das ist ein Thema, was total wichtig ist und was leider manchmal die Eltern wahnsinnig unter Druck setzt und auch die Schwangeren. Und deswegen, bevor ich was dazu sage, ich war selber schwanger, ich weiß, wie das ist, wenn man schwanger ist und dass man dann unterschiedliches Bedürfnis hat, an was man gerne isst und so weiter. Und dass es super schwer ist, sich in der Schwangerschaft gesund zu ernähren. Und ich weiß auch, dass es in den ersten 2-3 Lebensjahren von einem Kind besonders schwer ist, manchmal eine gesunde Ernährung durchzuführen. Und ich möchte mit dieser Aussage keinen Druck verursachen, aber gleichzeitig ist es vielleicht auch wichtig zu wissen, dass es einen Einfluss hat. Also es gibt so eine Hypothese, die eben auch in ganz vielen Studien jetzt untermauert worden ist und das ist die quasi die Power der ersten 1000 Tage und damit meint man auch die Schwangerschaft. Also man meint damit die Schwangerschaft und die ersten beiden Lebensjahre. Man hat eben gesehen, dass was Kinder in den ersten beiden Lebensjahren essen und was die Schwangere in ihrer Schwangerschaft isst, einen super engen Einfluss darauf haben, wie die lebenslange weitere Gesundheit und auch Präferenz in der Ernährung ist. Das heißt, da findet einfach eine Prägung statt. Und ich möchte damit keinen Druck verursachen, aber ich denke, es ist trotzdem auch wichtig zu wissen, dass man sich zumindest mit dem Thema auseinandersetzt. Und das heißt ja nicht, dass man alles immer perfekt machen kann. Zum Beispiel, wenn einem übel ist in der Schwangerschaft, kann ich komplett verstehen, dass man da nicht Lust hat auf einen gesunden Salat, sondern irgendwie, ich habe auch die ersten 12 Wochen fast nur Schokopops gegessen. Also das ist einfach anders so, ja. Aber trotzdem, glaube ich, ist es gut zu wissen, dass man in der Schwangerschaft gut auf seine Gesundheit und Ernährung achten sollte, so gut wie man es eben für sich umsetzen kann. Keiner ist perfekt. Und auch in den ersten beiden Lebensjahren, weil die eben, sind Kinder in den ersten beiden Lebensjahren zum Beispiel zu dick, dann sind sie sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch als Erwachsene zu dick. Also da gibt es einfach so eine enge Korrelation. Und ich kann eben als Elternteil in den ersten beiden Lebensjahren prägen, auch total positiv. Und vielleicht können wir es umdrehen und sagen, ich kann da schon total viel Positives prägen und total viel positive Verhaltensweisen einführen, die dann wahrscheinlich ein lebenslang bestehen bleiben.
Du hast gerade das Thema zu dick angesprochen, da würde ich gerne später nochmal drauf kommen. Das finde ich nämlich auch super spannend und habe da neulich etwas sehr, sehr Schockierendes gehört, aber dazu nachher mehr. Du hast es ja jetzt so ein bisschen umrissen, dass sich die Leute natürlich auch sehr unter Druck setzen. Und wenn ich jetzt tatsächlich auch an die Zeit der Beikosteinführung bei meiner Tochter zurückdenke, mich hat es auch wahnsinnig gestresst. Ist denn Kinderernährung jetzt wirklich so eine Raketenwissenschaft, wie wir immer denken? Oder machen wir es uns vielleicht manchmal auch einfach zu schwer?
Ja, ich finde, und darum geht es auch in dem Buch immer wieder, ich finde, wir machen es ziemlich schwer. Wir haben in Deutschland ja immer ein großes Sicherheitsbedürfnis und das liegt einfach so in der deutschen Kultur. Und natürlich haben wir dann auch aus der Beikost einen Beikostplan gemacht, einen Fahrplan mit Wochen und mit Gemüsen, die da angegeben werden und so weiter. Und meine Erfahrung aus der Praxis ist, dass dieser Plan kann eine Sicherheit geben, kann aber auch Eltern wahnsinnig verunsichern, weil bei welchem Kind passt es denn schon genau so? Bei welchem Kind funktioniert es denn schon genau so? Und das ist eben bei vielen Kindern nicht der Fall. Und trotzdem, wenn wir uns die Studien angucken, und damit möchte ich auch, dass sich die Eltern entspannen, sind die meisten Kinder in Deutschland super toll mit Nährstoffen versorgt. Die wenigsten haben wirklich einen Nährstoffmangel oder sowas. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass eben auch dieser Aspekt da ist. Vor allem das erste Lebensjahr, das du jetzt da angesprochen hast, ist eigentlich eher so ein Trainingscamp. Es geht einfach darum, was zu üben, was zu lernen, wie andere Fähigkeiten. Und es geht nicht zwangsweise darum, dass das Kind jedes Gläschen auf ist, sondern es geht darum, dass das Kind mit verschiedenen Geschmäckern konfrontiert wird, lernt, wie es funktioniert zu kauen, lernt, wie wir verschiedene Konsistenzen kauen und einfach sieht, es gibt eine bunte Vielfalt, Essen schmeckt unterschiedlich, Essen ist unterschiedlich beschaffen und ich muss unterschiedliche Fähigkeiten erlernen, um damit umzugehen. Und das ist viel, viel wichtiger, als dass wir und dass die Eltern dabei entspannt bleiben und sich nicht komplett fertig machen, also dass es eine positive Umgebung ist beim Essen. Und meiner Meinung nach ist dieser Aspekt viel wichtiger, als dass wir den Beikostplan eins nach dem anderen so abhaken. Nebenbei gemerkt hat jedes Land einen anderen Beikostplan und die Kinder werden auch alle in der Regel vor allem in kultivierteren Ländern sozusagen ohne Nährstoffdefizite groß. Also das ist nichts Wissenschaftliches. Es hat sich halt bewährt und es funktioniert gut, aber ein anderer Plan würde auch gut funktionieren.
Ja, ich muss da immer schmunzeln, weil dieser Beikostplan, wo es dann teilweise heißt, irgendwie ab dem 4., 5. Lebensmonat kann man das dann mal probieren, wenn gewisse Reifezeichen auch erreicht sind. Also meine Tochter wurde bis 10 Monate eigentlich nahezu vollgestillt, weil die überhaupt keinen Bock hatte zu essen. Und die ist auch groß geworden und stand auch immer gut im Saft. Also die war auch immer echt gut versorgt. Sagen wir es mal so. Aber es ist schon immer spannend, also wie unterschiedlich das auch ist. Ich bekomme das jetzt auch in unserer Nachbarschaft bei den Babys mit, wie verschieden diese Entwicklung sein kann. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, was man sich immer vor Augen halten muss, dass jedes Kind einfach anders ist. Es ist ja mit dem Laufen und mit anderen Fähigkeiten genau das Gleiche und mit dem Essen halt wahrscheinlich auch. Was findest du denn allgemein beim Thema Kinderernährung? Du hast uns jetzt schon super viele Sachen gesagt, aber was ist denn das Allerwichtigste, was man erwähnen sollte?
Also ich finde, das Allerwichtigste, was man erwähnen sollte, ist, dass die Umgebung und die Stimmung rund um das Essen positiv und ohne Druck bleibt. Das ist nicht nur in der Beikostzeit so, sondern das geht in der Kleinkindzeit weiter und auch in der Schulkindzeit. Wir haben leider einfach viele, viele Jugendliche, die von den verschiedensten Essstörungen betroffen sind. Das ist ein sehr komplexes Krankheitsbild jeweils, aber es hat schon immer damit zu tun, was für eine Beziehung und habe ich zum Thema Essen entwickelt? Ist es eine positive oder ist es eine negative? Und wofür steht Essen? Ja. Steht es für Genuss und steht es für eine Energieaufnahme und eine schöne Familienzeit? Oder steht es für was ganz anderes? Steht es für Belohnung, Bestrafung, für komische Dinge, die damit eigentlich nichts zu tun haben? Und ich finde, das im Hintergrund zu haben, ist ganz, ganz wichtig, wenn wir unseren Kindern Essen beibringen, die kleiner sind. Ist einfach nicht, ich muss einen Beikostplan erfüllen oder mein Kind muss im Kleinkindalter, wo es vielleicht sehr, sehr skeptisch ist, die wahnsinnigsten Sachen probieren. Nein, ich möchte in allererster Linie, und da gibt es viele Tricks, dass die Kinder trotzdem ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind, ich möchte in allererster Linie, dass mein Kind mit Freude isst und lernt, beim Essen auf sich zu hören. Wann habe ich Hunger? Wann bin ich satt? Das ist das, was ich erreichen möchte.
Das hast du schön zusammengefasst. Ich habe jetzt auch total schmunzeln müssen. Du hast nämlich auch in deinem Buch geschrieben, dass Kinder ja auch einem Urinstinkt folgen und dass deswegen grüne Lebensmittel anfangs eher total gefährlich wahrgenommen werden können. Und ich muss so lachen, weil bei meinen Nichten ist es tatsächlich so, da darf zum Beispiel in einer Soße oder wenn sie eine Suppe kriegen oder so, da darf auf gar keinen Fall Petersilie drin sein. Das ist die absolute Todsünde. Die essen das dann nicht mehr, gell? Die sind aber jetzt auch schon mittlerweile ein bisschen größer und ich habe mir immer gedacht, was haben sie denn jetzt mit der Petersilie? Aber jetzt, wo du das eben so erklärt hast, dachte ich mir so, ja, okay, vielleicht war das einfach mal so ein Urinstinkt, dass sie gesagt haben, okay, nein, da schwimmt irgendwie was Grünes rum. Das ist mir nicht so ganz suspekt, das möchte ich jetzt nicht essen. Aber so haben ja alle Kinder so ein bisschen ihre Eigenheiten, phasenweise. Also ich glaube, es gibt kaum ein Kind, das uneingeschränkt von Anfang an alles isst, was man ihm auftischt. Also ich kenne bisher keins. Meine Kleine ist tatsächlich sehr begeistert, was Essen angeht und sehr probierfreudig. Aber auch erst, und da hast du auch eben von den Tricks gesprochen und da hast du bestimmt noch mehr auf Lager, was ich festgestellt habe, wenn ich zu ihr sage, ja komm, jetzt probier das doch mal, das ist lecker oder schau mal, da haben wir was Neues ausprobiert und das kannst du jetzt mal probieren, das will sie gar nicht. Wenn ich im Gegenzug das Ganze auf meinen Teller packe und das einfach selber esse und sag, oh, das schmeckt aber gut und dann kommt sie immer schon, was hast du da? Und schaut dann so und dann, darf ich mal probieren? Also so ist es, glaube ich, auch viel einfacher, wenn man den Kindern halt einfach vorlebt, ich esse jetzt Gemüse oder ich esse jetzt irgendwas Neues und dann kommen die von selber. Und dann ist es ja immer noch okay, wenn sie dann sagen, nee, das schmeckt mir nicht und es dann halt wieder ausspuckt. Das ist in Ordnung. Wir haben ja auch immer gesagt, wenn du irgendwas nicht magst, darfst du es wieder raustun und auf den Rand von deinem Teller legen, weil mein Kind muss nichts essen, was ihm nicht schmeckt. Und ja, also ich glaube, so ein Vorbild zu sein und dann einfach vorzuleben, wie man sich gesund ernährt, ist der leichtere Weg, als immer anzubieten. So habe ich es zumindest empfunden. Wie ist denn deine Erfahrung da?
Ja, damit hast du ganz intuitiv schon einen super Trick angewandt. Die wenigsten Kinder probieren, weil man ihnen sagt, das ist ganz lecker, weil man das soll sie probieren, weil da ihre Autonomie total untergraben wird und die Kinder betrauen das ja völlig. Also wenn man denen sagt, was sie jetzt machen sollen, umgekehrte Psychologie, es funktioniert in den wenigsten Fällen und wenn dann noch irgendwie ein Druck reinkommt, dann geht der Schuss ganz nach hinten los. Also wenn man dann sagt, wenn du das probierst, kriegst du das und das aber danach, dann wird das Lebensmittel sofort einkategorisiert unter, das ist was Schlimmes und das muss ich machen, um was Gutes zu bekommen. Das sollte man also nicht tun, obwohl wir wahrscheinlich alle so ein bisschen aufgewachsen sind. Wenn du A isst, kriegst du B oder sowas. Also das ist so ein bisschen alte Schule und davon rate ich total ab. Ich finde, also du hast jetzt eine sehr abenteuerlustige Esserin, so würde ich die bezeichnen. Die meisten Kinder sind zumindest vorsichtig, was neue Lebensmittel betrifft. Das heißt, erstmal brauchen wir ganz viele Grundvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Das heißt, das Kind muss ausgeschlafen sein, das muss gute Laune haben und so weiter. Also das muss erstmal alles passen, es muss sich wohlfühlen. Was den Kindern meistens super viel Sicherheit gibt, ist, wenn auf jeden Fall auf ihrem Teller auch was ist, was sie in jedem Fall mögen. Dann geht auch mal so der Druck runter, so da ist auf jeden Fall ein Wohlfühl-Lebensmittel dabei. Bedeutet, ich muss das jetzt nicht dieses Unbekannte essen, um satt zu werden, aber ich kann ja vielleicht das mal riechen. Und dann gibt es eben für viele Kinder ganz, ganz viele Schritte der Gewöhnung, die wir alle total embracen dürfen sozusagen. Für viele Kinder bedeutet es erstmal zu tolerieren, dass es überhaupt auf dem Teller liegt. Das ist einfach schon Teil des Gewöhnungsprozesses. Oder das mal in die Hand zu nehmen, tatsächlich es auch mal im Mund zu nehmen und wieder auszuspucken, ist nicht, oh Gott, darf ich nie wieder anbieten, sondern ist eher so, krass, ich habe mich das jetzt getraut, ich hatte das im Mund und es hat sich aber noch ein bisschen ungewohnt angefühlt. Ich tue es erstmal wieder raus und dann nicht zu sagen, oh, du darfst nicht das Essen ausspucken, sondern hey, voll gut, das ist ein Schritt der Gewöhnung, das ist ein Teil der Akzeptanz sozusagen, dass ich das gemacht habe, diesen Schritt. Also den darf ich auch total embracen. Und dann hast du schon ein paar Tricks genannt. Also ich gebe es auf meinen eigenen Teller, Essen am Vorbild, wir essen am Familientisch. Ohne, dass wir das die ganze Zeit total in die Luft loben, was wir Eltern essen, sondern die Kinder können einfach sehen, Mama, Papa isst dieses Lebensmittel und es passiert nichts Schlimmes und sie genießen das. Das ist sicher auch ganz, ganz wichtig. Und dann finde ich, wenn wir jetzt so ein Lebensmittel haben, was Kinder vielleicht noch nicht so gerne mögen, also bei uns ist es auch ganz viel Gemüse, dann mache ich mit meinen Kindern gerne so ein bisschen so ein Spiel mit dem Lebensmittel. Also Wir hatten jetzt lange so diese Einführung von einer Gurke zum Beispiel. Also meine Kinder mögen, sind ganz typisch sehr vorsichtig, mögen eigentlich Gemüse eher so, dass sie es nicht erkennen können. Also so ein bisschen untergejubelt. Ich möchte aber auch, dass sie mit der Reinform des Gemüses sozusagen Kontakt haben und wir spielen jetzt. Das heißt, die Gurke habe ich angeboten am Anfang mit verschiedenen Dips, wo sie die Gurke einfach reinstecken konnten. Dann hat erstmal sie gemerkt, okay, ich esse Gurke, aber es schmeckt viel nach was anderem und es passiert mir nichts Schlimmes. Und der Geschmack der Gurke wurde bekannter und bekannter. Und ich habe aber meine Kinder auch animiert, mit der Gurke zu spielen. Also die durften dann die zum Beispiel in Joghurt dippen und dann mit der Spitze, mit dem Joghurt, was auf ihren Teller malen. Die durften das wie einen Lippenstift benutzen, die Gurke mit dem Joghurt dran und so weiter. Einfach nur, damit die eine positive Beziehung zu der Gurke aufbauen und damit es was ist, worüber sie sich auf ihrem Teller freuen, auch wenn sie es vielleicht primär gar nicht essen, sondern primär denken, ach cool, damit haben wir so tolle Sachen gemacht. Und nach merken dann die Kinder, das wird wahrscheinlich jetzt erstmal Jahre nicht das Lieblingsessen meiner Kinder sein, aber sie akzeptieren so und sie merken auch dadurch, dass es einfach ständig auf dem Teller erscheint, ah, das ist Teil unserer Ernährung. Und ich kommentiere das dann auch nicht, wenn es einfach liegen gelassen wird, dann ist es einfach wenig Gurke, ich tue ein bisschen was drauf und dann wandert das halt auf meinen Teller, wenn die Kinder ins Bett gehen oder so. Ja, dann esse ich die halt noch. Aber es erscheint und erscheint immer wieder und am besten immer in einem positiven Setting.
Und wenn wir jetzt Kinder haben, also ich meine, wie gesagt, meine ist sehr, sehr gut und wenn es nach ihr gehen würde, würde sie trotzdem zu jeder Mahlzeit, glaube ich, Knödel essen, weil sie absolut Favorite ist. Ich sag schon immer nur ein kleines Knödelchen zu ihr, weil sie wirklich, sie liebt Knödel. Und es gibt natürlich auch Kinder, die wirklich, ja, jetzt zum Beispiel nur trockene Nudeln essen wollen und halt sehr, sehr einseitig sich auch teilweise oder manchmal auch nur phasenweise ernähren, ne? Bei manchen zieht sich das dann durch, aber andere machen das halt nur phasenweise. Ist es denn in so einer Phase, wo ich weiß, ich bekomme jetzt definitiv nichts an Obst und Gemüse in mein Kind offensichtlich rein. Ist es da nötig bzw. sinnvoll, in irgendeiner anderen Weise Nährstoffe zu supplementieren?
Ja, wir haben eine kleine Gruppe in Deutschland, die einfach sehr eingeschränkte Esser sind. Mäkelige Esser sagt man dann manchmal gerne. Und definitionsgemäß sind es Kinder, die weniger als 10 Lebensmittel zu sich nehmen, 10 Lebensmittelarten. Und da wird es dann tatsächlich kritisch. Also natürlich in der Kindheitsalter ist der Nährstoffbedarf hoch. Die Kinder wachsen, sie brauchen verglichen auf ihre kleine Körpergröße viel Nährstoffe. Und es gibt immer wieder Kinder, wo das tricky wird und wo es einfach zu wenig wird. Also diese merkwürdigen Esser, das ist so ganz typisch, dass die einfach nur noch so farblose Lebensmittel essen. Nudeln, Toastbrot, vielleicht noch Kartoffel oder Reis. Und dann wird es langsam eng mit den Nährstoffen. Trotzdem, selbst bei diesen Kindern, wenn wir Blutbilder machen, sehen wir erstaunlich oft, dass gar nicht so wenig gedeckt ist. Viele Kinder essen zum Beispiel dann doch im Kindergarten ein bisschen mehr als zu Hause und wird dann doch vielleicht ein bisschen Gemüsesoße gegessen oder so und sind dann doch gar nicht so eingeschränkt, wie manche Eltern dann doch denken. Aber es gibt auch welche, die eine Supplementation brauchen. Ich finde wichtig, auch für vielleicht, wenn behandelnde Kollegen zuhören, selbst wenn ich bei einem Kind sage, okay, wir wollen jetzt einfach mal vielleicht auch so ein bisschen den Stress rausnehmen für die Eltern, wir supplementieren jetzt mal ein paar Nährstoffe, dass die Eltern auch wissen, so okay, mein Kind ist auf jeden Fall gut mit Nährstoffen versorgt, auch wenn das Essverhalten sehr eingeschränkt ist, kann ich das Essverhalten dann trotzdem nicht so laufen lassen. Also wenn wir wirklich in der Gruppe sind von den sehr, sehr eingeschränkten Essern, kann man wahnsinnig viel machen, um das Spektrum zu erweitern. Aber es ist ein mühsamer Prozess. Also es kann bedeuten, dass ich am Anfang nur das schaffe, dass nicht nur Penne erlaubt sind, sondern auch Schmetterlingsnudeln. Also wir wollen ganz, ganz langsam das akzeptierte Spektrum des Kindes erweitern. Und das kann sehr, sehr mühsam sein. In so einer Situation ist es sicher immer sinnvoll, wenn jetzt Eltern zuhören, die so ein Kind haben, dass man das nicht im Alleingang macht. Ja? Also da gibt es ganz, ganz kompetente Ernährungsberaterinnen, die auf Kinder spezialisiert sind, Kinderärzte, die mit solchen Ernährungsberaterinnen auch zusammenarbeiten, die die Eltern dabei unterstützen, dass dann so kleine Schritte unternommen werden, dass dann auf einmal in der Tomatensauce auch ein bisschen Zucchini mit rein püriert ist oder sowas. Ja, also wirklich Baby-Steps und dranbleiben ist wichtig. Ne? Nicht einfach sagen, okay, ist jetzt so, wir akzeptieren das jetzt, egal, sondern einfach dranbleiben.
Und natürlich sollte man das mit ärztlichem Rat dann auch angehen, aber kannst du mal grob sagen, welche Ergänzungen ein Kind dann überhaupt braucht? Also was sind denn so die Nährstoffe, die dann meistens fehlen?
Wir haben dann verschiedene Vitamine, die knapp werden. Das Vitamin, was eigentlich fast nie knapp wird, ist das Vitamin C in Deutschland, obwohl es ja 100.000 Präparate in den Apotheken gibt mit Vitamin C und dann sind wir länger gesund. Also mit Vitamin C sind wir meistens ganz gut versorgt. Folsäure ist zum Beispiel was im grünen Gemüse drin ist, was sehr knapp, gerne knapp wird. Also das ist was
die gefährliche grüne Gemüse.
Ja, genau. Das ist wirklich auf den Lebensmitteln drin, die Kinder einfach nicht so gerne mögen. Spinat, Mangold und so weiter. Also Folsäure ist was knapp werden könnte. Omega-3 ist was knapp werden könnte. Jod, Zink ist was knapp werden könnte. Bei Kindern, die kaum tierische Produkte essen, auf jeden Fall auch das Vitamin B12. Also da haben wir verschiedene. Es kann sein, dass man dann so Kombipräparate auswählen muss oder dass man einfach einmal sagt, man macht eine Blutentnahme, schaut genau, wo ist denn der Mangel und den fülle ich dann explizit auf.
Und man muss sich da aber auch nicht schlecht fühlen. Also ich habe es auch schon erlebt, dass Eltern dann sagen, ja, aber das ersetzt ja keine richtige Ernährung und ich will ja lieber, dass mein Kind gescheit isst. Aber ja, es ist halt einfach eine Phase und in dem Moment geht es halt einfach nicht anders. Und es ist aber doch auch in Ordnung. Also vielleicht muss man da auch ein bisschen den Eltern den Druck und die Angst nehmen, sie kriegen das mit ihrem Kind nicht gebacken, weil es wird ja schon wieder anders. Also die Kinder essen ja.
Genau, natürlich finde ich, manchmal sind Supplemente tatsächlich was so ein bisschen den Druck rausnimmt und wo alle kurz mal aufatmen und sagen, okay, wir haben jetzt auf jeden Fall eine gute Nährstoffversorgung, weil darum geht es den Eltern ja auch natürlich, verständlicherweise total. Wichtig ist halt, dass man sich nicht auf ihr ausruht, dass man nicht sagt, okay, ich habe jetzt eine Supplementation und jetzt arbeite ich nicht mehr dran. Wir wollen weiterhin natürlich unsere Ernährung aus ganz, ganz vielen Gründen so abwechslungsreich wie möglich gestalten.
Jetzt haben wir vorhin die zu dicken Kinder angesprochen. Wann ist denn ein Kind zu dick bzw. zu dünn?
Also wir haben ja in der Pädiatrie Perzentilen. Hohe Perzentilen bedeuten nicht das, was besonders gut ist, sondern jedes Kind hat abhängig von seinem Ursprungsgewicht, abhängig von seiner Konstitution, abhängig auch von seiner Genetik, von den Eltern, eigentlich so eine Perzentile, auf der es läuft. Also es gibt einfach Kinder, die ihr Leben lang einfach schon so auf der 85. Perzentile rumkrebsen, also eher im hohen Gewichtsbereich sind. Das heißt, 85% der Kinder sind dünner und 15% der Kinder sind nur dicker. Und ist natürlich auch immer abhängig von der Größe. Also wir wollen natürlich auch immer den BMI sehen und nicht nur das Gewicht. Das heißt, es kann völlig normal sein für dieses Kind, immer eher höher gewichtig zu sein. Die Eltern sind vielleicht auch groß, es war schon immer eher ein kräftiges Kind. Wir Menschen sind einfach unterschiedlich, völlig normal. Umgekehrt gibt es ein Kind, was auch völlig gesund sein kann und sein ganzes Leben lang schon auf der 10. Perzentile ist. Wenn wir über die 90. und unter die 10. Perzentile gehen, passen wir ein bisschen mehr auf, gucken wir, was ist da genau los. Passt das eigentlich noch zu dem, was wir immer hatten? Sind wir über der 97. Perzentile und unter der 3., also die 3% Ränder vom Perzentilenbereich, dann kommen wir schon in eine Definition, die oft als pathologisch gilt. Also wo wir sagen, da ist vielleicht ein gewisser Krankheitswert dahinter, da ist ein Kind zu dick oder zu dünn. Es gibt aber natürlich auch Kinder von sehr, sehr großen Eltern, sehr, sehr kleinen Eltern, die naturgemäß da hingehören. Ja, man muss nur einfach gucken, wo kommt denn die Reise her? Weil vielleicht hatte ich ja ein Kind, was immer auf der 50. Perzentile war und auf einmal nach oben schießt und das vor allem nur mit dem Gewicht und nicht mit der Größe. Ja, dann muss ich natürlich aufpassen und dann kann es auch schon sein, dass die 70. Perzentile was ist, wo ich als Mama, Papa oder auch als Kinderarzt genauer hingucke, haben wir quasi Nährstoffüberangebot momentan. Oder umgekehrt, ein Kind, was immer auf der 50. war und auf einmal auf die 20. absinkt, haben wir zu wenig Nährstoffangebot. In Klammern ist eigentlich selten der Fall. Eher steckt dann da eine Erkrankung dahinter. Also wie zum Beispiel eine Glutenunverträglichkeit, dass ein Kind auf einmal absinkt. Also das heißt, wir wollen nie nur die Perzentile an sich angucken, sondern immer den Kontext um der Perzentile herum. Und dann gibt es natürlich Kinder, die dann zu dick oder zu dünn sind. Zu dünn ist in Deutschland meistens der Fall, dass da eine Erkrankung dahinter steckt. Da muss ich als Kinderarzt unbedingt eine Diagnostik machen. Das kann Schilddrüse sein, kann hormonell irgendwas sein, kann eine Glutenunverträglichkeit sein, kann eine chronisch entzündliche Darmerkrankung sein. Also gibt es ganz viele Erkrankungen, die dahinter stecken. Selten ist es ein Mangel an Nährstoffen. Ja, aber auch das kann mal sein und es gibt immer wieder so Einzelfälle. Was wir viel häufiger haben, ist ein Überangebot an Nährstoffen, beziehungsweise da passt das Nährstoffangebot nicht zum Alltag des Kindes, sprich das Kind bewegt sich vielleicht zu wenig und kriegt zu viele Nährstoffe angeboten. Und da wollen wir in Deutschland schon sehr gut drauf gucken, weil wenn das Längeres steht, hat es eine schlechte Prognose. Das heißt, wir haben bei Kindern, die lange zu dick sind, leider gar nicht so tolle Erfolgsgeschichten. Also es gibt 100.000 Programme, die alle funktionieren würden, wenn sie umgesetzt werden, aber an der Umsetzung hapert es halt. Es ist super schwer, ein Verhalten dann wieder rauszukriegen, aufzulösen. Und deswegen finde ich, bin ich großer Fan von während den Anfängen. Also dass wir einfach da gut hingucken, auch wenn es ein sensibles Thema natürlich ist.
Ich habe da neulich auf einem Kindergeburtstag eine unfassbare Geschichte erzählt bekommen. Da war nämlich auch eine Frau da mit ihrem Baby, das war, glaube ich, 6 Monate alt oder so, und war so wie meine damals wirklich richtig gut im Saft. Vollgestillt, so ein richtig speckiges, tolles Baby. Und sie hat mir dann erzählt, ihre Kinderärztin hätte ihr empfohlen, das Kind weniger zu stillen, weil es sei zu dick. Ich habe gedacht, ich falle gleich rückwärts vom Stuhl, weil im Gegenzug dazu, unsere Kinderärztin hat immer gesagt, lassen Sie sich von niemandem sagen, Ihr Kind sei zu dick. Das ist genau richtig so, wie es ist. Es ist vollgestillt und vollgestillte Kinder werden in der Zukunft sehr wahrscheinlich nicht übergewichtig. Also, weil die eben so eine gute Grundlage haben. Was würdest du denn jetzt dazu sagen? Das sind ja jetzt 2 sehr konträre Meinungen.
Ja. Ja, leider setzen sich nicht alle Kinderärzte so intensiv mit manchen Themen auseinander und es gibt leider immer wieder ein paar schwarze Schafe. Wir haben in Deutschland eine Perzentilengrundlage, die den Kindern quasi zugrunde gelegt wird. Es gibt viele, die dafür sind, und ich bin da auch dafür, den Stillkindern eine andere perzentile Grundlage zu geben, weil die Stillkinder anders zunehmen im ersten Lebensjahr. Es ist so, die Kinder sind einfach, die stillen gut, das ist ja wunderbar, und die bauen sich da ein bisschen Reserven auf, und das ist von der Natur höchstwahrscheinlich so gewollt, und die Frage ist, ob die Perzentilen, die wir da zugrunde legen, wirklich passen. Und man kann auch sagen, vollgestilltes Kind ist nicht zu dick. Wenn da andere Sachen dazukommen, dann muss man mal genauer gucken, wie sieht die Ernährung aus. Genau, ist es immer die Wahrheit, dass ein vollgestilltes Kind nie zu dick ist? Es gibt Kinder, und ich finde, deswegen ist es immer so schwer, so eine Pauschalaussage zu tätigen, die zum Beispiel, die sind vollgestillt und die nehmen keinen Schnuller. Und die trinken vielleicht, nehmen ein bisschen ein Überangebot wahr, weil sie immer zur Beruhigung auch trinken und dann so ein bisschen Hunger und Beruhigung ein bisschen verwischt wird. Und es gibt Situationen, wo man mal gucken kann, passt das denn wirklich? Also weil es gibt tatsächlich Kinder, die wirklich sehr drüber schießen und wo die Mutter vielleicht immer die Brust anbietet, wenn das Kind weint. Und vielleicht ist das Kind aber gerade eigentlich müde oder braucht es was anderes und es kommt dann tatsächlich so ein bisschen zu einem Überangebot. Also man kann auch nicht hundertprozentig pauschal sagen, gestilltes Kind, da kann nie was falsch sein. Man muss immer genauer hingucken, wie ist denn die Dynamik zwischen Mutter und Kind. Aber generell wollen wir die stillenden Mütter bitte unterstützen, weil die Mütter in Deutschland ja sowieso schon viel zu wenig stillen leider und das viel zu wenig unterstützt wird und auch oft von kinderärztlicher Seite zu wenig unterstützt wird.
Also ich habe so gern gestillt und ich fand es einfach so super praktisch, immer alles dabei zu haben, was man so braucht, wenn ich das dann teilweise mitgekriegt habe, mit Fläschchen sterilisieren und immer irgendwie warmes Wasser mitnehmen. Da fand ich das viel zu aufwendig. Mir war das recht mit dem Stillen. Ich kann es aber auf der anderen Seite genauso verstehen, wenn sich jemand dagegen entscheidet. Das muss ja jeder individuell für sich wissen. Auf jeden Fall, was ich jetzt noch abschließend zu dem Stillthema sagen kann, meine Tochter ist nicht mehr sag ich mal, rund und gesund habe ich sie immer genannt, als sie so ein kleiner Brocken und Nödel war. Da habe ich immer gesagt, sie ist rund und gesund, aber mittlerweile hat sie sich einfach total in die Länge gestreckt. Sie war immer schon sehr, sehr lang. Also sie hat auch eine sehr große Oma, die ist 1,80 und unsere Kinderärztin hat immer gesagt, ja, da können Sie sich schon drauf einstellen, dass die so 1,75 mal wird oder so. Und deswegen war sie auch immer schon in dem oberen Bereich und die hat sich total gestreckt und es ist nicht mehr viel davon übrig. Und trotzdem hat sie noch gute Reserven, dass wenn sie jetzt zum Beispiel mal krank wird, dann ist die halt auch nicht gleich komplett mager. Ja, das ist, wie du gesagt hast, das hat die Evolution wahrscheinlich schon so ganz clever eingerichtet, dass man da einfach noch einen gewissen Puffer hat und die Kinder dann noch Reserven haben. Genau. Jetzt hast du vorhin angesprochen, bei den Kindern, die zu dünn sind, da würde ich gerne nochmal einhaken, dass das selten einen Nährstoffmangel als Ursache hat, sondern eher was anderes. Wenn ich jetzt trotzdem mal bei meinem Kind, das offensichtlich vielleicht nicht so viel zu sich nimmt, so ein paar, ja, sag ich mal, Faktoren betrachten möchte, die eventuell auf einen Nährstoffmangel hindeuten könnten, welche wären das denn?
Ja, also wir schauen das Gedeihen der Kinder an. Gedeiht ein Kind gut? Und da sind wieder die Perzentilen so wichtig, über die wir gerade schon gesprochen haben. Also rutscht ein Kind in den Perzentilen ab? Das wäre für mich als Kinderärztin immer ein Punkt, wo ich sage, da möchte ich mal genauer wissen, was eigentlich los ist. Also darauf schauen wir. Und ich schaue auf den allgemeinen Zustand des Kindes. Also jetzt nicht nur die Haut. Ne? Die Haut kann 100.000 Ursachen haben, auch einen Nährstoffmangel. Sondern ich schaue, wie ist mein Kind drauf? Ne? Ist mein Kind, ist es agil? Hat es Kraft? Hat es ein normales Schlafbedürfnis? Kommt es mit den Anforderungen des Alltags zurecht? Und sieht es gesund aus? Ne? Also manchen Kindern sieht man tatsächlich auch eine Blässe an und das ist auch schon eine der häufigsten Mangelerscheinungen. In Deutschland ist der Eisenmangel im frühen Kindheitsalter. Und das sieht man manchmal schon so ein bisschen. Ist völlig unterdiagnostiziert. Also da sind die Kinderärzte schon auch dazu angehalten, bei extrem blassen Kindern vielleicht mal nachzufragen, wie sieht die Ernährung aus und dann vielleicht mal einen Eisenstatus zu bestimmen. Genau, also so allgemeingültige Sachen. Viele Kinder haben, also dieses Typische, wonach du vielleicht auch gerade fragst, viele Kinder haben sehr dünne Nägel, die brüchig sind. Also das muss jetzt nicht zwingend hinweisend darauf sein. Und viele Kinder haben auch einfach Probleme mit ihrer Hautbarriere, weil die eben noch nicht so ausgebildet sind. Also es kann immer wieder sein, dass da kleine Hautproblemchen sind, die überhaupt nichts mit Nährstoffen zu tun haben. Ich würde eher so ein bisschen auf den Allgemeinzustand achten. Und dann natürlich kommt dazu immer, wie ist mein Kind? Und habe ich ein Kind, was ein extrem eingeschränktes Essverhalten hat? Und ich habe vielleicht noch ein Symptom, es gedeiht schlechter oder es ist irgendwie schon schlapp, müde. Dann muss ich unbedingt nachschauen lassen.
Du hast jetzt die Nägel angesprochen. Wie ist es denn mit den Haaren und dem Haarwachstum? Ist das auch ein Indiz? Weil das sagt man ja bei uns Erwachsenen auch, dass das eventuell auf einen Nährstoffmangel hindeuten kann.
Ich finde es bei Kindern super schwammig. Also ich fände die Kriterien, die ich vorhin genannt habe, viel wichtiger, weil auch das bei den Kindern sich super entwickelt und super unterschiedlich ist. Also viele Kinder haben jahrelang, ja, bis die 7, 8, 9 sind super dünne, fuselige Haare. Genetisch bedingt war vielleicht bei der Mama, beim Papa genauso, aber auch einfach, weil das dauert bei manchen Kindern. Also auch das ist einfach ein genetisches Programm, was abläuft. Also ich finde das als Kriterium zunehmend schwierig. Ich finde eher der Allgemeinzustand, wie ist mein Kind drauf, ist mein Kind fit und wie ist es? Und das mit dem Kinderarzt besprechen und gegebenenfalls vielleicht auch mal selber sagen, okay, in Deutschland wird leider nicht alles von der Kasse übernommen, aber ich habe da ein komisches Gefühl, ich möchte jetzt dann doch mal nachgucken lassen.
Nicola, das waren jetzt super, super viele hilfreiche Tipps, die du da für uns hattest. Vielen, vielen Dank dafür. Ich denke, wenn man da noch mehr Fragen dazu hat, beziehungsweise sich das Thema natürlich auch noch intensiver anschauen möchte, dann kann man das auf deiner Instagram-Seite tun, man kann das in deinen Büchern tun. Und ja, da gibt's auf jeden Fall genug Material und ich hoffe, wir dürfen mal wieder auf dich als Expertin zurückgreifen. Ich habe mich total gefreut, dass du wieder bei mir zu Gast warst.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank.
Und wenn du jetzt gerne noch was an unsere Community loswerden möchtest, dann Bühne frei.
Ja, dann kann ich was loswerden. Also ich finde, es lohnt sich, mit dem Thema Ernährung sich zu beschäftigen. Ich finde es schade, aber ich kann es momentan auch nicht mehr ändern, als dass ich darüber aufkläre, dass das Kind, das Thema an der Kindermedizin total untergeht, viel zu wenig Raum bei den Kinderärzten ist, um diese Themen zu besprechen, die uns ja dann alle beschäftigen. Und dann ist es einfach so, dass wir in die Eigenverantwortung kommen. Man kann wahnsinnig viel machen, man kann es Essverhalten der Kinder so positiv beeinflussen. Also es lohnt sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Das motiviert doch. Dann danke ich dir vielmals und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.
Dir auch.
Mach's gut. Tschüss. Da waren doch jetzt definitiv Ansätze dabei, die man zu Hause mal ausprobieren kann. Ich werde euch berichten, ob es funktioniert hat. Wir gestalten unseren Podcast mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!